Ja, im Namen des Herrn möchte ich uns alle auch ganz herzlich begrüßen. Ja, und ich wünschte uns allen viel, viel Gnade, dass wir heute auch nicht nur Gottes Wort hören, sondern es auch annehmen können. Ich lese uns ein ganzes Kapitel, 1. Korinther 8. Ich hoffe, dass man es gut lesen kann. 1. Korinther 8. Was aber die Götzenopfer angeht, so wissen wir, wir alle haben Erkenntnis. Der Erkenntnis bläht auf, die Liebe aber erbaut. Wenn aber jemand meint, etwas zu wissen, der hat noch nichts so erkannt, wie man erkennen soll. Wenn aber jemand Gott liebt, der ist von ihm erkannt. Was nun das Essen der Götzenopfer betrifft, so wissen wir, dass ein Götze in der Welt nichts ist und dass es keinen anderen Gott gibt außer dem einen. Denn wenn es auch solche gibt, die Götter genannt werden, sei es im Himmel oder auf Erden, wie es ja wirklich viele Götter und viele Herren gibt, so gibt es für uns doch nur einen Gott, den Vater, von dem alle Dinge sind und wir für ihn, und einen Herrn, Jesus Christus, durch den alle Dinge sind und wir durch ihn. Aber nicht alle haben die Erkenntnis, sondern etliche machen sich ein Gewissen wegen des Götzen und essen das Fleisch noch immer als Götzenopferfleisch. Und so wird ihr Gewissen befleckt, weil es schwach ist. Nun bringt uns aber eine Speise nicht näher zu Gott, denn wir sind nicht besser, wenn wir essen, und sind nicht geringer, wenn wir nicht essen. Habt aber Acht, dass diese eure Freiheit den Schwachen nicht zum Anstoß wird. Denn wenn jemand dich, der du die Erkenntnis hast, im Götzentempel zu Tisch sitzen sieht, wird nicht sein Gewissen, weil es schwach ist, dazu ermutigt werden, Götzenopferfleisch zu essen? Und so wird wegen deiner Erkenntnis der schwache Bruder verderben, um dessen Willen Christus gestorben ist. Wenn ihr aber auf solche Weise an den Brüdern sündigt und ihr schwaches Gewissen verletzt, so sündigt ihr gegen Christus. Darum, wenn eine Speise meinem Bruder ein Anstoß zur Sünde wird, so will ich lieber in Ewigkeit kein Fleisch essen, damit ich meinem Bruder keinen Anstoß zur Sünde gebe. Mit der Hilfe des Herrn will ich über dieses Kapitel sprechen. Und im ersten Moment mag man denken, ja, was soll das uns zu sagen haben? Es geht doch hier irgendwie um Götzenopfer und das Essen von Götzenopferfleisch. Was haben wir damit zu tun? Aber ich kann uns sagen, dass dieser Text für uns alle heute zur Herausforderung wird. Es kann schwer werden und ich muss sagen, mir war es auch herausfordernd für mich. Und doch bin ich Gott dankbar, dass er mir auch das eine oder andere zeigen konnte, ich lernen konnte. Und je nachdem, wie wir eingestellt sind, können wir einzelne Verse rausnehmen aus diesem Kapitel, um unsere eigene Meinung zu untermauern. Und es ist gefährlich und darum habe ich auch empfunden, wirklich über das ganze Kapitel zu sprechen, darauf einzugehen, um ein rechtes Bild davon zu bekommen, von was spricht, wird hier gesprochen, um was geht es und was möchte uns Gottes Wort sagen. Und ich habe auch überschrieben die Botschaft mit den Worten, wenn meine Erkenntnis zum Maßstab Gottes wird. Der eine denkt, mein Maßstab, der andere denkt, nein, mein Maßstab, meine Erkenntnis. Ich möchte zu Anfang erwähnen, dass Paulus hier an Kinder Gottes schreibt. Das heißt, an die Geheiligten Jesus Christus, an die berufenen Heiligen, so lesen wir im ersten Kapitel, im ersten Satz. Also es geht hier nicht um ein Problem zwischen Kindern Gottes und Sündern, sondern es geht hier um ein Problem, das in der Gemeinde war, zwischen den Geschwistern. Und wenn wir den Text grob betrachten, dann fällt uns auf, dass einige Wörter häufiger vorkommen. Wir haben 5-mal Erkenntnis, 3-mal Erkennen und auf der anderen Seite haben wir 4-mal Gewissen und 5-mal Schwach erwähnt. Also es geht irgendwie um 2 Gruppen an Christen, diejenigen, die Erkenntnis haben und diejenigen, die ein schwaches Gewissen haben. Und irgendwo da ist ein jeder von uns zu finden. Nun, der Abschnitt beginnt mit den Worten: Was aber die Götzenopfer angeht, so wissen wir, wir alle haben Erkenntnis. Andere Übersetzungen sagen: Nun zu der Frage, ob wir Fleisch essen, das den Götzen geopfert wurde. Dem Paulus lag ein Brief vor von den Korinthern, wo die verschiedene Fragen hatten. Und Paulus hier in seinem ersten Brief, der uns bekannt ist, beantwortet die Fragen, geht auf die ganzen Fragen ein. Und wenn es heißt, wir alle haben Erkenntnis, so geht aus dem Urtext hervor, dass Paulus die Korinther hier zitiert. Die Korinther haben gesagt und von sich gesagt, gedacht, wir haben alle Erkenntnis. Und Paulus zitiert das hier und es ist nicht nur so, dass die Korinther das meinten, sondern es war auch so. Paulus bestätigt es im ersten Kapitel, Verse 4 bis 5. Ich danke meinem Gott alle Zeit euretwegen für die Gnade Gottes, die euch in Christus Jesus gegeben ist, dass in allem reich gemacht worden seid, in ihm, in allem Wort, in aller Erkenntnis. Die Gemeinde, die war weit. Gott hat ihr viel geben können. Sie waren weit, sie haben Gottes Wort verstanden und hatten Erkenntnis darüber. Und in dieser Erkenntnis meinten sie auch alles tun zu können, dass alles erlaubt ist. Und das macht dieser Brief auch deutlich an einigen Stellen. So heißt es zum Beispiel auch wieder so ein Zitat: Alles ist mir erlaubt. Paulus sagt, aber es ist nicht alles nützlich. Alles ist mir erlaubt, aber ich will mich von nichts beherrschen lassen. Und später, es ist mir alles erlaubt, aber es ist nicht alles nützlich. Es ist mir alles erlaubt, aber es erbaut nicht alles. Erkenntnis ist etwas Wichtiges. Und wir alle haben eine gewisse Erkenntnis über Gott, über sein Wort, über seinen Willen, wie unser Leben aussehen soll. Und unser Bestreben muss natürlich sein, in der Erkenntnis auch zu wachsen. Aber Erkenntnis birgt auch eine Gefahr, nämlich, dass man meint, dass man schon alle Erkenntnis hat. Aber Paulus sagt später, wir erkennen nur Stückwerk. Es gibt niemanden von uns, der alle Erkenntnis hat und hier auf Erden alle Erkenntnis haben wird. Und jeder von uns hat eine andere Erkenntnis. Und doch sollen wir wachsen. Aber wenn man wächst in der Erkenntnis, dann besteht die Gefahr, dass man so dieses Gefühl bekommt, ein Gefühl der Wichtigkeit. Ich weiß ja, aber das ist etwas, was im persönlichen Leben sehr wichtig ist. Aber mit Erkenntnis kann man keine Gemeinde bauen. Wenn ich zum anderen gehe und sage, ich habe so und so erkannt, dann sagt der andere, ja schön für dich, aber das baut keine Gemeinde auf. Was die Gemeinde baut, ist die Liebe. Liebe erbaut. Und nicht Erkenntnis. Und dann sagt ja Paulus später im 13. Kapitel von der Liebe, sie bläht sich nicht auf. Aber hier antwortet Paulus, Erkenntnis bläht auf, aber Liebe erbaut. Nun, um was ging es hier überhaupt? Kann es sein, dass hier Christen waren, die immer noch den Götzen geopfert haben und das Fleisch gegessen haben? Ganz gewiss nicht. Paulus hätte das verurteilt. Darum geht es hier nicht. Was war das Problem? Fleisch wurde zur damaligen Zeit von der allgemeinen Bevölkerung so gut wie gar nicht gegessen, weil man es sich schlichtweg nicht leisten konnte. Es gibt die Belege aus damaliger Zeit, aus denen hervorgeht, dass zum Beispiel ein Steinmetz pro Monat 30 Drachmen verdient hat. Das ist eine griechische Währung. Und von diesen 30 Drachmen hat er im Monat 20 für Mehl ausgegeben. Also das ist nicht viel übrig geblieben, schon gar nicht für Fleisch. Das konnte man sich gar nicht leisten. Es war wirklich ein Luxusartikel, der auch selten auf dem Markt angeboten wurde. Es konnten sich nur die leisten, die vielleicht mehr Geld hatten. Jetzt war es aber so, dass in einer griechischen Stadt ja den Göttern geopfert wurde. Und die Griechen haben viele Götter gehabt. Wie später gesagt, viele Götter, viele Herren. Und dieses Götzenopferfleisch, das übrig blieb, das wurde unter den Menschen verteilt, man konnte es mit heimnehmen. Oder es wurde auf dem Markt günstiger angeboten. Aber selbst das konnten, wie gesagt, nur die Reicheren sich leisten. Also Fleisch essen kannten die Ärmeren vor allem nur in Verbindung mit Götzendienst. Und für die Christen fiel natürlich diese Möglichkeit, an Fleisch zu kommen, weg. Sie haben ja den Götzen nicht geopfert. Aber das Fleisch wurde teilweise auch günstig auf dem Markt angeboten. Und dann haben die gesagt, ja, wir haben hier kein Problem mit dem Fleisch. Wir wissen, es gibt nur einen Gott. Was sollten wir für ein Problem damit haben? Wir sind frei davon. Und das war die einzige Möglichkeit, an Fleisch zu kommen, wenn man überhaupt Fleisch essen wollte. Weil im Grunde genommen war alles Fleisch, das so gab, den Götzen geweiht. Aber die Christen, die hatten diese Erkenntnis, es gibt keine Götter. Es gibt nur einen Gott. Ist auch richtig so. Und haben dann von diesem Fleisch sich genommen und gegessen. Es war ja nur Fleisch. Aber dann gab es andere Christen, die auch aus diesem Götzendienst kamen. Und die dieses Essen des Fleisches immer noch mit diesem Götzendienst verbunden haben. Und wenn sie von diesem Fleisch essen sollten, da hat ihr Gewissen angefangen zu schlagen. Sie hatten das Gefühl, wenn wir jetzt von dem Fleisch essen, dann irgendwie bestätigen wir doch, dass es doch Götter gibt. Und sie konnten es nicht essen. Aber die Geschwister, die Erkenntnis darüber hatten, die wollten die anderen Geschwister dazu überreden. Was stellt ihr euch so an? Christus hat uns frei gemacht. Und wollten sie nötigen, auch davon zu essen. Die sollten sich ihrer Erkenntnis anpassen. Paulus aber warnt: Wenn aber jemand meint, etwas zu wissen, der hat noch nichts so erkannt, wie man erkennen soll. Noch lang nicht erkannt, worum es bei der Erkenntnis wirklich geht. Und in jedem Erkennen liegt die Gefahr, dass man meint, ich bin fertig. Jetzt weiß ich Bescheid. Und darin liegt wieder die Gefahr, dass ich nicht mehr bereit bin, weiterzulernen. Gott zu fragen, geht's vielleicht noch weiter einen Schritt? Habe ich vielleicht doch nicht alle Erkenntnis? Und sich von Gott wirklich weiterführen zu lassen, sich vielleicht sogar auch korrigieren zu lassen. Die Bereitschaft fehlt. Weil so wie ich es erkannt habe, so ist es ja richtig. Aber echte Erkenntnis lässt erkennen, wie wenig man erst erkannt hat. Und man bekommt einen Hunger nach mehr. Wenn aber jemand Gott liebt, der ist von ihm erkannt. Wichtig ist nicht, was wir erkannt haben. Wichtig ist, dass wir von Gott erkannt sind. Dass er uns als seine Kinder anerkennt, dass wir nicht zu denen gehören, von denen es Jesus einmal sagte, ich kenne euch nicht, weicht von mir alle ihr Übeltäter, sondern dass er uns kennt als seine Kinder, darauf kommt es an. Und wir kennen ihn, wenn wir ihn lieben. Und wir wissen, dass die Liebe zu Gott sich in der Liebe zueinander zeigt. Nun kommt Paulus wieder auf das Problem zu sprechen. Was nun das Essen der Götzenopfer betrifft, so wissen wir, dass ein Götze in der Welt nichts ist und dass es keinen anderen Gott gibt außer dem einen. Und die beiden Aussagen, wir wissen, dass ein Götze in der Welt nichts ist und es gibt keinen anderen Gott außer dem einen, das sind ebenfalls Zitate der Korinther. Das haben die Korinther gesagt und haben das so als Vorwand genommen oder haben damit auch ihr Denken gerechtfertigt. Es gibt ja keinen Gott außer unserem Gott. Wir sind doch frei in Christus geworden. Und Paulus, er tadelt sie nicht, er sagt nicht, ihr denkt ganz falsch, das ist falsch, was ihr da sagt. Sondern in den nächsten Versen wird klar, dass er das sogar bestätigt. Denn wenn es auch solche gibt, die Götter genannt werden, sei es im Himmel oder auf der Erde, wie es ja wirklich viele Götter und viele Herren gibt, so gibt es für uns doch nur einen Gott, den Vater, von dem alle Dinge sind und wir für ihn, und einen Herrn Jesus Christus, durch den alle Dinge sind und wir durch ihn. So ist es. Die Griechen, sie hatten viele Götter und Herren, die sie angebetet hatten. Aber die Korinther hatten die Erkenntnis, dass sie frei sind in Christus. Sie sind nicht mehr gebunden an solche Dinge. Und wenn es keine Sünde ist, und das will ich hier auch sehr betonen, wenn das Wort Gottes nicht eine Sache für eine Sünde deklariert und festlegt, und wir anhand des Wortes Gottes nicht sagen können, das ist Sünde, das ist Sünde, das ist Sünde, dann sind wir wirklich frei darin. Aber die Frage ist alles nützlich? Ist alles gut für mich und für den anderen? Erbaut eine Sache mich und den anderen, immer an beide gedacht. Und wir müssen sagen, alles kann zur Sünde werden. Wenn eine Sache, die so unwichtig vor Gott ist, bei uns in den Herzen den ersten Platz gewinnt, dann sind wir schon schuldig vor Gott. Alles kann zur Sünde werden. Wenn wir nun zu der Erkenntnis gelangt sind, dass uns alles erlaubt ist und wir in Christus frei gemacht wurden, ist die Frage, wie gehen wir mit dieser Freiheit um? Eine Sache ist, wie ich persönlich lebe, aber sobald andere mit ins Spiel kommen, dann tragen wir eine Verantwortung. Wir können sagen, ja, was ist schon dabei? Der andere soll sich nicht so anstellen. Ich habe erkannt, dass ich in Christus frei bin. Ich habe Erkenntnis darüber. Dann kann ich doch machen, was ich will. Sollen wir so denken? Paulus schreibt, aber nicht alle haben die Erkenntnis, sondern etliche machen sich ein Gewissen wegen des Götzen und essen das Fleisch noch immer als Götzenopferfleisch. Und so wird ihr Gewissen befleckt, weil es schwach ist. Nicht alle haben die gleiche Erkenntnis. Vielleicht magst du mit deiner Erkenntnis recht haben. Vielleicht hast du die richtige Erkenntnis. Kann durchaus sein. Aber der andere ist nicht so weit. Da mag es verschiedene Gründe geben, warum der andere in seinem Gewissen nicht so weit ist. Und die Korinther hier, die waren ja an die Götzen gewöhnt. Für sie war immer klar, es gibt Götter. Natürlich, sie hatten sich jetzt bekehrt. Und doch fing ihr Gewissen noch an zu schlagen, wenn sie von diesem Fleisch essen sollten. Und es ist so, dass unser Gewissen, es ist ja geprägt durch Erziehung, durch Tradition, durch unser Leben. Das bedeutet nicht, dass unser Gewissen richtig ist. Es kann falsch anzeigen. Und das muss uns allen klar sein. Wenn mein Gewissen anfängt zu schlagen bei irgendetwas, weil ich irgendwas sehe oder weil ich was tun soll, das bedeutet nicht, dass das eine Sünde ist, die Sache an sich. Aber wenn mein Gewissen anfängt zu schlagen und ich es trotzdem tue, dann wird es mir zur Sünde, weil ich mich über mein Gewissen hinweggesetzt habe. Und darum gilt es, sein Gewissen ausrichten zu lassen. Unser Gewissen ist wie ein Kompass, unser Gewissen ist die Nadel und die Erkenntnis ist der Nordpol. Und unsere Erkenntnis oder unser Gewissen ist immer auf unsere eigene Erkenntnis ausgerichtet. Da kann man den Kompass drehen, wie man will. Wir müssen von Gott uns in der Erkenntnis formen lassen, damit sich unser Gewissen ausrichten kann. Wie geschieht das? Indem hier vorne jemand steht und sagt so, so, so. Das kann allein Gott durch sein Wort, durch seinen Geist an uns arbeiten, uns in der Erkenntnis weiterführen. Das bedeutet, wir müssen uns auch mit seinem Wort beschäftigen, müssen darüber nachdenken, dass Gott uns Erkenntnis geben kann und uns fest darin machen kann, dass unser Gewissen auch so anzeigt und wir in der jeweiligen Sache dann frei werden. Also wir haben nun mal alle unterschiedliche Erkenntnis, was die irdischen Dinge betrifft. Ich spreche jetzt nicht über die Wahrheiten des Wortes Gottes, über die Lehren, die Grundlehren, sondern über das Leben, was das Leben so alles mit sich bringt. Und Paulus schreibt an die Römer 14, Vers 2, einer glaubt, alles essen zu dürfen. Wer aber schwach ist, der isst Gemüse. Wer schwach ist, der isst Gemüse. Kann man sagen, schade. Er hat nicht erkannt, dass er in Christus diese Freiheit hat. Aber die Frage ist, wer von den beiden ist verkehrt? Keiner. Wir sind in diesen Dingen frei. Willst du Fleisch essen? Bitteschön. Wenn du sagst, ich kann kein Fleisch essen, iss Gemüse. Vor Gott gleich. Wichtig ist, dass wir nicht gegen unser Gewissen handeln. Paulus geht sogar noch weiter. Kapitel 10, Vers 25. Alles, was auf dem Fleischmarkt angeboten wird, das esst, ohne um des Gewissens willen nachzuforschen. Da sagt, esst, was auf dem Fleischmarkt da angeboten wird. Fragt gar nicht nach, ob das Götzenfleisch ist. Weil sonst sagt jemand, das ist Götzenfleisch und dann fängt euer Gewissen an zu schlagen und ihr könnt es nicht essen. Fragt gar nicht nach. Und ich muss sagen, dass uns die Korinther hier uns etwas sehr Wichtiges lehren. Sie waren einst tief im Götzenkult drin. Und sie haben Erlösung in Christus gefunden und sie waren so frei, dass sie erkannten, dass sie Götzenopferfleisch essen können. Was für eine Kraft und Macht liegt im Blut Jesu, das uns frei machen kann von Prägungen, jahrzehntelanger Prägungen, von Überzeugungen, die wir hatten, die vielleicht falsch waren, kann Gott uns frei machen davon. Betrifft das auch uns? Könnte manche Beispiele hier sagen. Vielleicht eins. Wenn man das ganze Leben gesagt bekommt, wir sind die einzigen Richtigen und alle anderen sind falsch. Diese Erkenntnis hat man dann. Man ist fest darin und das Gewissen entsprechend ausgerichtet Und nun sieht man vielleicht irgendjemand von einer anderen Gemeinde, oh, mit dem darf ich doch nicht sprechen. Da muss ich schnell weg und hoffentlich sieht mich niemand, dass ich mit ihm jetzt gesprochen habe. Das Gewissen ist so ausgerichtet, das ist die Erkenntnis. Und dann heißt es auf einmal, nein, das ist nicht richtig. Wir sind nicht die einzigen Richtigen. Es gibt noch andere, die Gott dienen. Das steht in seinem Wort hier und da. Und wir werden belehrt durch die Schrift, durch das Wort Gottes und bekommen eine Erkenntnis darüber. Und natürlich, das geht nicht so leicht, ja. Man ist ja geprägt. Man ist ja fest gewesen in dem Ganzen. Und so dauert es auch hier und mal, da mal vielleicht auch länger. Aber ja, manche haben mehr zu kämpfen damit, manche weniger. Und nun gilt es, sich mit dem Wort Gottes zu beschäftigen, mit dem, was Gott gezeigt hat. Und wirklich, ist das wirklich so? Sagt so die Schrift. Und darin fest zu werden, dass mein Gewissen nicht mehr anfängt zu schlagen, wenn ich mit jemandem rede. Fest zu werden. Das ist nur ein Beispiel, aber nach diesem Prinzip muss das funktionieren, was wir dann in der Schrift forschen und uns ausrichten lassen. Paulus schreibt weiter, nun bringt uns aber eine Speise nicht näher zu Gott, denn wir sind nicht besser, wenn wir essen und sind nicht geringer, wenn wir nicht essen. Das liegt auf keinen Fall an einem Nahrungsmittel, ob wir Gott gefallen oder nicht. Oder an irgendwelchen anderen Sachen. Wenn wir Bedenken haben zu essen oder wenn irgendeine Sache ist, wo ich sage, also ich kann das nicht, ich weiß nicht, ob das richtig ist. Weil so sagen, Gott, Christus hat dich freigemacht. Aber du hast diese Erkenntnis, du hast Probleme damit. Das bedeutet nicht, dass du vor Gott weniger wert bist. Und wenn du sagst, ich bin frei, doch in Christus, ich habe kein Problem damit, das zu machen oder so. Das bedeutet nicht, dass du in Jesu Augen mehr wert bist. Ob du jetzt isst oder nicht isst, ob du so denkst oder so, das hat keinen Einfluss darauf, ob du jetzt vor Gott weniger oder mehr wert bist. Und der Urtext, der geht noch tiefer, der sagt eigentlich so aus, wenn du einmal vor dem Richtstuhl Gottes stehen wirst, ob du jetzt gegessen hast oder nicht, ob du so darüber gedacht hast oder nicht, dadurch wirst du vor dem Richtstuhl Gottes keinen Nachteil haben und auch keinen Vorteil. Ob du deine Freiheit lebst oder verzichtest, das macht dich nicht gerechter vor Gott oder weniger gerecht. Was uns gerecht vor Gott macht, ist die Gnade Gottes. Ist das Blut Jesu Christi. Und wenn Christus dich durch sein Blut frei gemacht hat, dann bist du frei. Jedoch, schreibt Paulus weiter, habt aber Acht, dass eure Freiheit den Schwachen nicht zum Anstoß wird. Wenn man Erkenntnis hat, das bedeutet nicht, dass man einfach über Leichen gehen kann. Hat man auch die Freiheit, um des Bruders willen zu verzichten? Gehört das nicht auch zur Freiheit dazu? Wenn ich aber sage, ich bin frei und ich kann auf irgendwas nicht verzichten, dann bin ich doch nicht frei. Und wenn ich mich extrem aufrege, weil Christus hat uns doch frei gemacht und schau mal, der, wie der macht und der warum macht er immer noch so? Warum versteht er nicht, dass wir doch frei sind? Ja, dann sind wir nicht wirklich frei. Dann würden wir uns doch nicht aufregen. Weil ob ich jetzt so mache oder so, der andere so macht oder so, das ist doch seine Sache. Stellt sich die Frage, sind wir wirklich frei? Oder sind wir wieder gebunden, aber in anderen Dingen, die wir für Freiheit halten, weil wir sie vorher nicht so gesehen haben. Auf einmal sind es neue Dinge, in denen wir gebunden sind, die wir für Freiheit halten. Aber seid vorsichtig, achtet darauf, dass ihr dem anderen nicht zum Schaden werdet, dessen Glaube schwach ist noch, der noch nicht diese Erkenntnis hat. Wir sind nun mal alle verschieden. Wir sollen nicht zum Anstoß werden. Was bedeutet Anstoß? Das ist die Frage. Anstoß im wirklichen Sinn, wie es hier auch gemeint ist, bedeutet Gewissenskonflikt. Ein Gewissenskonflikt. Hier geht es nicht darum, ob mir etwas gefällt, was der andere macht oder nicht. Und das, was der andere da so macht, das gefällt mir nicht. Und der ist mir so zum Anstoß. Das ist Missbrauch dieses Wortes. Hier geht es um etwas anderes. Hier geht es darum, dass der andere in seinem Gewissen in einen Konflikt gerät durch meine Handlung. Nicht, dass er mich etwas tun sieht, sondern er fühlt sich gedrungen, auch so zu handeln. Aber sein Gewissen sagt ihm, nein, ich darf das nicht. Aber er fühlt sich gedrungen, es nachzumachen. Das bedeutet zum Anstoß werden, den anderen anzustoßen, dass er es auch macht. Es war jetzt nicht so, dass die Korinther kein Opferfleisch essen mehr durften, sondern sie taten es auf eine überhebliche Art und Weise, auf eine provokante Art und Weise. Und sie beeinflussten andere, es ihnen gleich zu tun, weil Christus hat uns doch frei gemacht. Denn wenn jemand dich, der du die Erkenntnis hast, im Götzentempel zu Tisch sitzen siehst, wird nicht sein Gewissen, weil es schwach ist, dazu ermutigt werden, Götzenopferfleisch zu essen? Und vielleicht kommt so die Frage, wie sie bei mir beim Lesen, ja, wie jetzt? Was sucht denn der Bruder im Götzentempel? Der Christ, was macht der da im Götzentempel? Warum ist er dort Götzenfleisch? Sind wir jetzt schon so frei, dass wir am Götzendienst teilnehmen können? Oder wie ist das? Das kann man leicht erklären, wenn man die damaligen Umstände kennt. Wenn wir heute mit Freunden essen gehen wollen, gehen wir ins Restaurant. Ich weiß nicht, ob da alle jetzt, ich weiß aber nein, Christ macht sowas nicht. Ja? Gehen wir ins Restaurant. Damals gab es so etwas nicht. Und wenn man nicht reich genug war, eigene Diener hatte, eigene Räume hatte, wo man vielleicht auch jemanden einladen konnte, dann ging man in den Tempel. Dort gab es nämlich extra so Orte, die vermietet wurden, dass man dort essen gehen konnte oder einen Raum mieten konnte, um was zu feiern. Und wie ist es jetzt, wenn man vielleicht von nichtchristlichen Freunden eingeladen wurde? Ja, musste man jetzt darauf verzichten, durfte man jetzt nicht dorthin gehen? Es gibt doch keine Götzen. Es ist doch nur Fleisch. Sagt niemand, dass man das nicht durfte. Aber dann war es vielleicht so, dass auch andere Christen dabei waren. Und jetzt waren die Christen so einige, die gesagt haben, da ist nichts dabei. Ich esse jetzt das Fleisch mit. Und die anderen in dieser Runde, die haben sich gedrängt gefühlt, jetzt das auch machen zu müssen. Aber sie waren in ihrer Erkenntnis und ihrem Gewissen noch gebunden. So ist das manchmal. Und Gottes Wort ist da ganz ehrlich und nüchtern und beschreibt, wie es nun mal ist. Es gibt Kinder Gottes, die sind einfach noch gebunden in ihren eigenen Ansichten und Meinungen und dies und jenes. Jeder von uns hat eine Meinung. Ich sage auch nicht, dass meine Meinung hier und da überall richtig ist. Ist nicht. Haben vielleicht manches nicht abgelegt. Und so wurden die einen dem anderen zum Anstoß. Man stieß sie an, gegen ihr Gewissen zu handeln und damit zu sündigen. Und Sünde ist tödlich. Und das war für Paulus gewiss, 1. Korinther 8, Vers 11. Und so wird wegen deiner Erkenntnis der schwache Bruder verderben, um dessen Willen Christus gestorben ist. Ich habe extra vorher nochmal nachgeschlagen, was hinter dem Wort Verderben steht. Nicht, dass ich was Falsches sage. Hier geht es wirklich um das Verderben. eine Grube gegraben, gefallen. Wollen wir wirklich, dass wegen unserer Ansicht und Meinung über das eine und das andere mein Bruder gegen das sein Gewissen handelt und vor Gott schuldig wird? Dass wir anderen unsere Meinung aufzwingen und wegen unserer ach so großen Erkenntnis der Bruder sein Heil verliert, Schwester genauso. Wir zerstören, was Christus gebaut hat. Es ist nicht die Erkenntnis, die baut, den anderen erbaut, die Gemeinde erbaut, sondern es ist die Liebe. Was kann man alles anrichten, wenn nicht die Liebe, sondern die Erkenntnis uns leitet? Paulus warnt die Korinther und auch uns: Wenn ihr aber auf solche Weise an den Brüdern sündigt und ihr schwaches Gewissen verletzt, so sündigt ihr gegen Christus. Also wenn wir anderen unsere Überzeugung aufzwingen und er muss auch so handeln, obwohl sein Gewissen sagt, nein, ich kann's nicht, dann sündigen wir am Bruder und an Christus. Laden große Schuld an uns, Römer 14, Vers 20, zerstöre nicht wegen einer Speise das Werk Gottes. Es ist zwar alles rein, aber es ist demjenigen schädlich, der es mit Anstoß isst. Es ist für den, den bringt den zu Fall, dessen Gewissen so sagt und der dann dagegen handelt, weil du ihn dazu bringst. Zerstöre nicht das Werk Gottes, das Gott im Anderen geschaffen hat. Weiter schreibt er darum, wenn eine Speise mein Bruder ein Anstoß zur Sünde wird, so will ich lieber in Ewigkeit kein Fleisch essen, damit ich meinem Bruder keinen Anstoß zur Sünde gebe. Wenn ich befürchten muss, dass mein Bruder verführt wird, weil ich bedenkenlos dieses Opferfleisch esse, dann will ich in meinem Leben lieber überhaupt kein Fleisch essen. Also so weit geht Paulus, er spricht schon gar nicht mehr von Opferfleisch, sondern überhaupt kein Fleisch mehr. Ich sage mit anderen Worten, ich werde Vegetarier. Wenn es um meinen Bruder geht, dann werde ich sogar Vegetarier. Ich habe mich gefragt, wäre ich bereit, und ich will die Frage an uns alle weitergeben, wären wir bereit, auf irgendetwas, eine Gewohnheit, eine Sache, wo ich sage, Mensch, es ist doch nichts dabei, oder irgendwas, was wir vielleicht lieben, freiwillig, gerne zu verzichten, wenn wir wüssten, dass wir dadurch verhindern, dass der Bruder fällt. Ich glaube, das ist ein großes Problem, weil meine Ansicht und Erkenntnis ist doch die richtige. Und der andere muss es doch auch erkennen. Und so versucht man dem anderen, seine Erkenntnis aufzuzwingen. Und manch einer handelt dann danach gegen sein Gewissen. Wir sind alle schuldig geworden. Derjenige, der gegen sein Gewissen gehandelt hat und derjenige, der seinen Bruder zu Fall gebracht hat. Wir haben alle unterschiedliche Erkenntnis. Das ist einfach so. Wir sind unterschiedlich geprägt, unterschiedlich beeinflusst und leider ist es auch so, dass wir unterschiedlich uns mit dem Wort Gottes beschäftigen. Wir müssten es viel mehr tun, weil Gott durch sein Wort und durch seinen Geist uns formen will. Nur dadurch. Und deshalb wird es auch immer unterschiedliche Antworten auf die Frage geben, darf ein Christ, Punkt, Punkt, Punkt. Darf ein Christ das? Darf ein Christ das? Ich spreche, wie gesagt, nicht von Sünde, sondern alltägliche Dinge. Von Kleidung über Freizeitgestaltung bis hin zur Form des Gottesdienstes. Und da brauchen wir viel Weisheit. Vielleicht hast du diese Erkenntnis, es muss so sein. Und, oder hast du vielleicht die Erkenntnis, es muss so sein? Wenn es keine Sünde ist, hast du die Freiheit. Aber im Miteinander sollen wir einander auch nicht provozieren. Und ich muss mich immer wieder wundern, vor allem empfinde ich, dass die digitalen Medien uns auch da nicht zum Guten sind. Ich weiß, es wird hier in letzter Zeit viel geschimpft auf digitale Medien, aber es ist tatsächlich so, schaut mal, nehmen wir mal an, wir wissen doch, dass ein Christ sich nicht betrinken sollte. Ich spreche jetzt von Alkohol, ja? Weil wir im Wort Hinweise, man soll immer bei klarem Verstand sein und sich nicht, und das sind wir nun mal nicht, wenn wir uns betrunken haben. Ich spreche nicht aus eigener Erfahrung. Aber wie ist es jetzt? Darf ein Christ Alkohol trinken oder nicht? Und dann gibt es schon unterschiedliche Meinungen. Der eine sagt, also Christ und Alkohol, also das geht ja mal gar nicht. Da gibt es vielleicht solche, die sagen, ich denke, man kann es schon, aber ich lasse es lieber. Ich habe Probleme aus Vergangenheit. Ich weiß, es wird mir nicht zum Guten. Finde ich echt gut, wenn man so eingestellt ist. Ich lasse lieber, bevor es noch irgendwas in mir auslöst. Ich hatte da Probleme. Ja. Du kannst aber auch sagen, was ist dabei, wenn ich ab und zu mal zum Mittagessen ein Glas trinke, bin doch frei. Sag mal so, wenn du die Erkenntnis hast, dann mach doch. Trink doch ein Glas zum Mittagessen. Aber dann mach doch keine Bilder davon und stell sie rein. Bei Instagram und WhatsApp in Status. Warum macht man das? Mir sind nur zwei Möglichkeiten angefallen. Erstens, ich sage, oh, da habe ich jetzt überhaupt nicht dran gedacht. An sowas habe ich jetzt überhaupt nicht gedacht. Es gibt ein Wort dafür, naiv. Das ist echt naiv und keine Liebe zum Bruder. Weil wenn ich so etwas tue, dann muss ich mir überlegen, kann es vielleicht jemandem zum Schaden sein? Oder aber, das Zweite, was mir eingefallen ist, ich mache es absichtlich. Weil ich bin doch frei in Christus. Das muss ich doch zeigen den anderen, dass ich kein Problem damit habe. Denken wir so. Darum geht es genau hier, in diesem Wort. Dass man demonstriert seine Freiheit, die man hat. Und andere sehen das, werden beeinflusst davon, erwachsene Kinder, jeder kann sehen. Und sagt, okay, wahrscheinlich muss ich das dann auch so machen. Aber das Gewissen sagt, nein, tu es nicht. Und man handelt dagegen. Was für eine Schuld laden wir da auf uns? Das ist die eine Seite, dass wir uns das doch zu Herzen nehmen wollen. Auf der anderen Seite gilt aber auch, dass wir uns nicht gegenseitig richten sollen. Das gehört mit zu diesem Punkt. Auch wenn es irdische Dinge sind, keine Sünde, aber unterschiedliche Erkenntnis darüber. Und in Römer 14, Vers 3 heißt es, wer ist, verachte den nicht, der nicht ist. Und derjenige, der nicht ist, der verachte nicht den, der ist. Denn Gott hat ihn angenommen. Und wenn du jemanden vielleicht zufällig irgendwo siehst und siehst, was er macht oder wie auch immer, dann verurteile den nicht. Sprich ihm nicht das Heil ab. Gott hat ihn erlöst. So gibt es unterschiedliche Erkenntnis. Und diese unterschiedliche Erkenntnis über so belanglose Dinge, die sollen unser Miteinander nicht negativ beeinflussen. Und wenn wir mit anderen zusammen sind, es wird immer so sein, dass in der einen oder anderen Sache man irgendwie anders denkt, was die äußerlichen Dinge betrifft, was das Leben betrifft. Das muss uns klar sein. Und Römer 14, Vers 5, dieser hält einen Tag höher als den anderen, jener hält alle Tage gleich. Jeder sei seiner Meinung gewiss. Darauf kommt es an. Jeder sei seiner Meinung gewiss, dass wenn wir etwas tun, dass wir nicht gegen unser Gewissen handeln. Für sich selbst Keiner von uns hat exakt das gleiche Gewissen wie der andere. Und es gibt Dinge, wo die Gewissen unterschiedlich schlagen. Es gibt Dinge, wo alle unsere Gewissen schlagen sollten. Ich sag mal zum Beispiel falsche Lehre. Komischerweise schlagen da manche Gewissen nicht. Aber dann gibt es andere Dinge, die vor Gott unwichtig sind. Solange sie nicht den ersten Platz in unserem Herzen einnehmen. Unwichtige Dinge, was Leben betrifft. Und da fängt ein Gewissen an zu schlagen und das andere nicht. Dann muss ich immer wissen, mein Gewissen ist nicht der Maßstab. Ein anderes Gewissen kann anders sein. Und darum gilt es, sein Gewissen auch immer wieder vor Gott zu bringen und sagen, Herr, du siehst, wie ich da denke. Jetzt sehe ich, der macht so und so. Bin ich da vielleicht falsch? Habe ich das vielleicht falsch verstanden? Zeig mir das durch dein Wort. Offenbar es mir, weil wenn ich das sehe oder wenn ich das machen müsste, mein Gewissen würde schlagen, ich kann es nicht. Aber wenn es richtig ist, zeig es mir. Dass ich das erkenne, dass ich fest werde darin. Das Problem damals, das lag nicht im Fleisch, sondern im Wert, was man diesem Fleisch zugerechnet hat. Und das ist das Problem. Wenn man irgendwelche Dinge so einen Wert beimisst, dann wird es immer zu Problemen führen in der Gemeinde. Wir sollen Dinge nicht größer machen. Dann heißt es an Kolosser 2, Vers 16, so lasst uns von niemandem richten wegen Speise oder Trank oder wegen bestimmter Feiertage oder Neumondfeste oder Sabbate. Ganz wichtig. Wir sehen, der eine macht so, der andere macht anders, der handhabt es anders. Und ich spreche nicht von Sünde, sondern der eine kleidet sich so, der andere so. Der eine legt Wert auf ein teures Auto, der andere sagt, also wenn man so viel Geld hat, sollte man es für Gott ausgeben. Der eine sagt, man kann im Radio Lieder hören. Der andere sagt, das geht gar nicht, nur geistliche Lieder darf man hören. Der eine sagt, man kann so ein Bart tragen. Der andere sagt, Bart geht gar nicht. Der eine sagt, es ist nichts dabei, Fußball zu spielen. Dann sowas macht ein Christ nicht. Der eine sagt, ich gehe mit der Familie essen ins Restaurant. Der andere sagt, sowas machen Christen nicht, ins Restaurant gehen. Ja, wer hat jetzt recht? Verstehen wir, um was es hier geht? Wir könnten die Liste weiter und weiter und weiter führen. Ein Gewissen sagt so, das andere Gewissen sagt so. Wir sollen einander nicht richten. Das sind so unwichtige Dinge. Keine Sünde, unwichtige Dinge. Feiertage, Feste, wie Speise und Trank. Liebe Galater, hört auf, euch zu richten. Richtet euch nicht gegenseitig. Und Paulus nennt diese, die Probleme mit dem Fleisch hatten, Schwache im Glauben. Das Gewissen war schwach in dieser Sache. Ist halt so. Jetzt die Frage, wer von uns gehört zu den Schwachen? Und wer von uns gehört zu den Starken? Fühlen wir uns nicht alle stark? Sagen wir nicht alle, ja, wir gehören zu den Starken doch. Das bedeutet erstens nicht, dass man die Schwachen dann verurteilen kann. Und zweitens, und das wollen wir uns merken, niemand von uns ist immer nur stark. Und niemand von uns ist immer nur schwach. Es kommt auf die Sache an. Es kommt auf die Sache an. Es kann sein, dass wir sagen, damit habe ich gar kein Problem. Mit dem nicht, da weiß ich, Christus hat uns frei gemacht. Da bin ich stark. Aber dann gibt es eine Sache, wo man anders handelt und denkt wie ich, und dann bin ich der Schwache. Darum richtet nicht. Und das gilt für beide Gruppen. Wer ist, richtet den nicht, der nicht ist. Und wer nicht ist, richtet den nicht, der ist. Das hat mir auch zu denken gegeben. Ja, man sagt so, ja, irgendwie, mein Gewissen schlägt so und so, das darf man nicht. Jetzt, ich verurteile den, der da meint, der kann so machen. Aber es gilt andersrum genauso. Wenn ich sage, ich bin frei, dann darf ich aber auch nicht den verachten, der sagt, ich habe dein Gewissen. Ich kann das nicht. Ich sehe das so und so. Verstehen wir das? Der Gedanke war mir persönlich neu, muss ich gestehen. Man ist so immer so drauf aus, ich bin doch frei. Aber dann lieb auch den Bruder, der hier und da gebunden ist. Und wenn man einen Schwachen sieht, dann meint man doch irgendwie eingreifen zu müssen. Dem müssen wir doch helfen. Dem muss man doch sagen, was richtig ist und wie man es machen muss. Und das ist man doch gleich dabei. Aber wisst ihr, wenn wir in einem anderen Umfeld aufgewachsen wären, in einer anderen Familie, dann würde unser Gewissen auch anders anzeigen, weil es von diesen Dingen geprägt ist. Wir haben alle liebgewordene Traditionen und Denkmuster, und so war das bei den Korinthern. Die konnten nicht dieses Götzenopferfleisch essen. Es ging nicht. Aber du kannst doch nicht deine eigenen Überzeugungen auf die Gewissen aller anderen legen. Jeder hat seine Prägung und jeder hat seine Erkenntnis und jeder denkt, dass er doch nach dem Willen Gottes eingestellt ist, oder? So wie ich denke, so denkt doch Christus. Aber es ist nur meine Prägung. Und wenn ich jetzt sagen würde, das macht man im Gottesdienst nicht, an was denken wir da? Doch bestimmt jeder an irgendwas anderes. Bei dieser Aussage, und wer entscheidet, was ist jetzt richtig und was nicht, der hat jetzt recht. Der, dessen Gewissen so anzeigt, oder der, dessen Gewissen so anzeigt. Und hast du nicht auch so Dinge, wo du merkst, in dir bewegt sich da was? Da bist du nicht so ganz zufrieden damit, wie der andere das macht und wie er darüber denkt. Da passiert in dir was. Das ist doch nicht richtig. Das kann vieles sein, wenn ich jetzt hier eine E-Gitarre rausholen würde, wenn ich heute eine Jeans angehabt hätte, wenn ich ein T-Shirt angehabt hätte, steht doch Jesus lebt drauf. Wenn ich hier rumlaufen würde, da passiert doch beim einen oder anderen was. Da würde man sagen, das ist doch nicht richtig. Das geht doch so nicht. Ja, aber wo steht es? Und das ist so eine Frage, da rebelliert ja alles. Auch in mir muss ich sagen, wenn ich irgendwie sage, ja, so und so, und dann heißt ja, wo steht es? Oh, fällt mir keine Bibelstelle ein. Kann ich gar nicht sagen, aber mein Gewissen zeigt es doch an. Deshalb muss es doch so sein. Vorsicht, nicht dein Gewissen ist der Maßstab, sondern das Wort Gottes. Das führte mich zu einer Frage, die mich auch lang und intensiv bewegte. Und vielleicht liegt es auch euch auf dem Herzen. Nehmen wir mal an, eine Gemeinde sind solche, die frei sind in Christus. Und dann gibt es solche, die ein schwaches Gewissen haben, müssen jetzt alle sich nach dem richten, der das schwache Gewissen hat. Das war eine Frage, oder? Und dann schaut man, ja, der hat da ein schwaches Gewissen und der hat da ein schwaches Gewissen. Jetzt muss man versuchen, allem irgendwie das gerecht zu machen. Ich kann es euch sagen, es funktioniert nicht. Habe ich jahrelang versucht. Dass man es allen recht macht. Das geht nicht. Man nennt das Diktatur der Schwachen. Aber darum geht es bei uns im Wort gar nicht. Wir müssen nicht alle abfragen, ja, wie ist bei dir und bei dir und okay, dann versuchen wir jetzt irgendwie, das allen möglichst recht zu machen. Sondern, wenn du vielleicht zu jemandem zu Besuch gehst und du weißt, der hat da irgendwie ein Problem damit, dann lass es doch. Hast du die Kraft dazu? Zu sagen, dann lass es einfach. Aber wie ist in der Gemeinde? Ich habe mal statt der Krawatte eine Fliege angezogen. Das ist in Deutschland eigentlich schick. Da kam dann gleich ein Bruder zu mir, hat mich ermahnt, ein Christ zieht keine Fliege an. Okay, wo steht das? Die Frage, ja. Interessante Erkenntnis. Aber sein Gewissen hat er geschlagen irgendwie. Er hat mich gesehen. Ich könnte das nicht. So, ja. Und kam dann auf mich zu, so war seine Erkenntnis, war ich jetzt zum Anstoß. Das ist kein Anstoß. Der Wut hat sich geärgert, der sieht es anders, der hat eine andere Erkenntnis darüber. Ein Anstoß wäre gewesen, wenn ich gesagt hätte, du lieber Bruder, wir sind frei in Christus. Du solltest auch eine Fliege tragen und zeigen, dass du frei bist in Christus. Oder wenn wir sagen würden, bei uns in der Gemeinde wird jetzt nur noch Fliege getragen. Ich glaube, da hätte manch einer ein Problem. Mein Gewissen schlägt. Ich kann das nicht. Das wäre zum Anstoß werden, wenn ich den anderen anstoße, gegen sein Gewissen zu handeln. Paulus sagt, darum, wenn eine Speise meinen Bruder zu Fall bringt, werde ich auf kein Fallfleisch essen, für immer, damit ich nicht meinen Bruder zu Fall bringe. In älteren Luthern Bibel steht, ärgern, darum so die Speise meinen Bruder ärgert. Und ich denke, dass das Problem ist. Darum geht's hier gar nicht. Und es hat zu Missverständnissen geführt. Es soll nicht so sein, dass die Schwachen jetzt die Gemeinde beherrschen. Da kann eine Gemeinde nicht wachsen. Es geht nicht um Ärgern, sondern hier steht das Wort Skandalizo. Das kommt vom Wort Skandalon. Ich zeige uns mal ein Bild. Das ist ein Stellholz. Wenn man ein Tier fangen wollte, hat man einen Stein genommen, hat ihn auf ein Stöckchen gestellt und es an ein Seil gebunden, hat dann so einen Köder drunter. Und dann, wenn das Tier kam, habe ich den Stock weggezogen und der Stein ist aufs andere geflogen. Dieses Hölzchen ist ein Skandalon. Hier geht es darum, dem Bruder eine Falle zu stellen, ihn zu Fall zu bringen. Darum geht es. Wenn der Bruder jemandem im Götzentempel gesehen hätte, dass er da ist, und er hätte sich geärgert, hätte sich nur geärgert darüber. Und wäre aber felsenfest geblieben und es hätte ihn überhaupt nichts ausgemacht, dann wäre hier kein so großes Problem gewesen. Hier geht es darum, dass man den Bruder verführt, etwas nachzumachen, was mir kein Problem ist, weil ich da frei bin, aber ihm zum Fall werden könnte, weil sein Gewissen anders anzeigt. Natürlich wäre es auch falsch, wenn ich sagen würde, heute Abend, da kommen wir zusammen, dass der Bruder, der mir wegen der Fliege was gesagt hat, die heute Abend ziehe ich eine Fliege an, da wird sich schön blau und grün ärgern. Ich denke, uns ist klar, ja, dass es nicht nach der Gesinnung Christi ist. Und übrigens, ich weiß auch gar nicht, was war. Längst vergessen, alles ist ja auch okay. Jeder hat seine Erkenntnis darüber. Aber es bedeutet nicht, dass ich keine Fliege mehr tragen darf. Und wenn ich jetzt irgendwo bin und eine Fliege trage und da ist jetzt dieser Bruder auch, ja, er muss auch lernen, damit zu leben, den Bruder wegen einer Fliege nicht zu verurteilen. Ich denke, da müssen wir alle lernen. Nur die Liebe baut auf. Und wie ich sagte, jeder von uns kann bei irgendeinem Thema der Schwache sein. Und wir sollen den anderen annehmen mit seiner Erkenntnis. Wir sollen ihn doch ganz annehmen. Und den anderen nicht verurteilen. Und wir lieben ihn doch. Wir lieben doch unseren Bruder, unsere Schwester in Christus. Können wir das? Ist die Frage, sollte nicht der, der schwach ist, versuchen, stark zu werden? Unbedingt. Ja, dass man zu Gott kommt und sagt, Herr, du siehst meine Gedanken. Ich kann das nicht. Zeig mir, wie es richtig ist. Lass mich diese Überzeugung gewinnen. Lass mich fest werden in dir. Aber wir sollen nicht wieder Sklaven der eigenen Ansichten werden. So sagt doch Paulus an die Galater, jetzt aber, da ihr Gott erkannt habt, ja viel mehr von Gott erkannt seid, ihr seid seine Kinder. Wieso wendet ihr euch wiederum den schwachen und armseligen Grundsätzen zu, denen ihr von neuem dienen wollt? Nur so als ermahnendes Wort auch irgendwo. Paulus schreibt an die Römer, ich weiß und bin überzeugt in dem Herrn Jesus, dass nichts an und für sich unrein ist. Boah, das ist eine Aussage. Darüber habe ich auch noch keine Predigt gehört. Ich weiß und bin überzeugt in dem Herrn Jesus, dass nichts an und für sich unrein ist. Sünde natürlich ausgenommen. Sondern es ist nur für den unrein, der es für unrein hält. Das heißt, ich kann doch den anderen gar nicht verurteilen. Es gibt ja gar keine Grundlage für eine Verurteilung. Auf der anderen Seite, ich hoffe, ihr könnt noch mir folgen kurz, müssen wir von der Einstellung des Paulus echt den Hut ziehen. Von dem können wir echt lernen. Er ist uns so ein Vorbild. Paulus war auch frei, aber er hat seine Freiheit nicht ausgenutzt. Und jetzt lasst uns mal schauen, wie er gedacht hat. Im nächsten Kapitel kommt es nämlich, Kapitel 9. Bin ich nicht ein Apostel? Bin ich nicht frei? Ihr sagt doch, Kinder Gottes, ich bin sogar, er hat jetzt nicht geprahlt, aber ich bin sogar ein Apostel. Ihr sagt, ihr seid frei, ich bin auch frei. Sind wir nicht als Apostel berechtigt zu essen und zu trinken? Apostel hatte kein Problem damit. Der hat gesagt, esst, was auf dem Markt ist. Frag gar nicht nach. Ich aber habe davon keinerlei Gebrauch gemacht. Interessante Aussage. Ich habe keinen Gebrauch von dieser Freiheit gemacht, die ich eigentlich in Christus habe. Hat mir auch zu denken gegeben. Und dann sagt er so, denn obwohl ich frei bin von allen, habe ich mich doch allen zum Knecht gemacht, um desto mehr Menschen zu gewinnen. Den Juden bin ich wie ein Jude geworden, damit ich die Juden gewinne. Denen, die unter dem Gesetz sind, bin ich geworden, als wäre ich unter dem Gesetz. Ich habe mich angepasst. Die sind so eingestellt, so. Ich war unter ihnen, habe genauso gemacht. Die ohne Gesetz sind, bin ich geworden, als wäre ich ohne Gesetz. Wir sind frei in Christus. Obwohl ich vor Gott nicht ohne Gesetz bin, sondern Christus gesetzmäßig unterworfen. Damit ich die gewinne, die ohne Gesetz sind, den Schwachen im Glauben, die Schwachen, die ein schwaches Gewissen haben, bin ich ein Schwacher geworden. Ich hab Rücksicht genommen auf die. Ich habe genauso wie die, wenn das Gewissen hier und da geschlagen hat, dann habe ich es gelassen. Damit ich die Schwachen gewinne. Ich bin allen alles geworden, damit ich auf alle Weise etliche rette. Das ist echte Freiheit. Wenn ich machen und lassen kann, wenn ich sage, ich habe kein Problem, das zu machen, aber hier ist jemand, wo ich weiß, dann lasse ich es. Kein Problem. Bin frei. Das ist echte Freiheit, wenn ich mich sogar den Schwachen anpassen kann. Warum hat Paulus das gemacht? Warum hat er sich so verbogen? Mit allen erdenklichen Mitteln wollte er den anderen eine Hilfe sein. Das ist auch so ein Gedanke. Ich liebe doch den Bruder. Ich will von meiner Seite aus alles tun, um ihm meine Liebe zu zeigen. Das ist echte Bruderliebe. Wir müssen keine Paulusse alle werden, aber dass wir von dieser Einstellung lernen möchten. Sei doch frei. Aber wenn du mit dem oder mit dem zusammen bist, lass es. Sag doch einfach, kein Problem. Bin doch frei. Und in Kapitel 13 geht Paulus auf die Liebe ein. Und in allen Kapiteln davor wird irgendwie so klar, dass den Korinthern, die hatten eine Erkenntnis, aber ihnen hat die Liebe gefehlt. Die Liebe zueinander. Sie hatten eine lieblose Erkenntnis. Fragen wir, bedeutet Freiheit nicht, dass keine Grenzen mehr sind? Das ist ein Irrtum. Deutschland ist ein freies Land, aber die Freiheit wird durch Grenzen festgelegt. Es gibt keine Freiheit, wo es gar keine Regeln mehr gibt. Und die Freiheit meines Gewissens findet ihre Grenze an der Verletzbarkeit des Gewissens meines Bruders. Da ist die Grenze. Wir sind frei, das ist so, frei vom Gesetz, Gott sei Dank, wenn wir das erkannt haben. Aber anstelle des Gesetzes haben wir etwas viel Sensibleres, nämlich die Regeln der Liebe im Umgang miteinander. Verstehen wir? Es geht nicht darum, darf ich das, sondern wie gehen wir miteinander um? Es gilt für beide Seiten. Die, die ein schwaches Gewissen haben, genauso wie für die, die sagen, ich habe da keine Probleme damit, mit sowas. Erkenntnis ist nicht das, was die größte Rolle im Miteinander spielen darf, sondern diesen Platz muss die Liebe einnehmen. Paulus hat uns gezeigt, was Liebe ist. Es ist das volle Ernstnehmen des Anderen, weil der Andere mir wichtig ist. Ich nehme ihn ernst mit seiner Erkenntnis, mit seinen Schwächen, mit seinen Fehlern, die er hat, mit seinen Ansichten, die so gar nicht meine sind. Ich nehme ihn an. Das ist mein Bruder. Und ich kann sogar mein Leben lang auf irgendwas verzichten, wenn es dazu hilft, dem Anderen eine Hilfe zu sein. Ich könnte Vegetarier werden. Der Blick auf den schwachen Bruder ist das Kennzeichen der Liebe. Und dieses Wort, es zielt in unser tägliches Leben. Es geht hier heute nicht mehr um Götzenfleisch. Ich denke, das ist uns allen klar geworden, ja? Hoffe ich. Es geht nicht um Götzenfleisch. Es geht um viele, viele andere Dinge. Es geht um Kleidung, es geht um Gottesdienst, es geht um die Freizeitgestaltung. Da sind wir aufgerufen zur Liebe miteinander. Paulus sagt, nehmt den Schwachen im Glauben an, ohne über Gewissensfragen zu streiten. Ich habe mich gefragt, warum schreibt Paulus die Starken an? Warum schreibt er nicht die Schwachen an? Schwache, ihr solltet stark werden. Ihr seid frei in Christus. Stellt euch nicht so an. Aber dann würde doch Paulus genau das tun, was er hier verurteilt. Er würde die Schwachen überreden, gegen ihr Gewissen zu handeln. Darum spricht er die Starken an, weil die Starken sind doch frei. Nehmt den Schwachen an im Glauben, ohne über Gewissensfragen zu streiten. Die Erkenntnis und die Liebe, sie müssen Hand in Hand gehen. Erkenntnis ohne Liebe ist brutal. Erkenntnis ohne Liebe ist brutal. Und denken wir doch daran, dass wir uns einmal nicht voreinander verantworten müssen. Wir müssen uns vor Christus verantworten, der uns erkannt hat, ein jeden Einzelnen von uns, der uns erlöst hat, frei gemacht hat von Sünde. Wir dienen ihm. Ob wir jetzt noch irgendwie festgefahren sind in irgendwelchen Dingen oder nicht. Ein Herr, eine Gemeinde, ein Gott, ein Geist, der uns leiten möchte. Er ist für uns alle, für jeden von uns am Kreuz gestorben. Dafür wollen wir dem Herrn auch danken. Der Herr segne das Wort auch an unseren Herzen. Amen.